Ich lese aus der Guten Nachricht, Jeremia, Kapitel 1, Verse 4 bis 12. Jeremia wird zum Propheten berufen. Schon ehe ich dich ins Leben rief, hatte ich einen Plan mit dir. Als du noch nicht geboren warst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich wehrte ab. Ach, mein Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete mir, sag nicht, ich bin noch zu jung. Geh, wohin ich dich sende, und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst, denn ich bin bei dir und werde dich beschützen. Ich, der Herr, sage es. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Von heute an wirst du Macht über Völker und Königreiche haben. Reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. Dann fragte mich der Herr, was siehst du, Jeremia? Ich antwortete, einen Wacholderzweig. Du hast richtig gesehen, sagte der Herr. Ich wache darüber, dass geschieht, was ich dir sage.
Aber zuerst darf ich euch allen gratulieren. Ihr seid Himmelsbürger. Als ihr Jesus in euer Leben eingeladen habt, habt ihr den Heimatschein für Gottes himmlisches Reich bekommen. Du bist eingebürgert worden ins Reich von Jesus Christus, seinem Sohn. Das heisst, und das ist ein gewaltiger Vers, denn er hat uns aus der Gewalt Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Die Bekehrung ist aber erst der Anfang von einem neuen, ganz anderen Leben. Jetzt heisst es, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt fängt etwas Neues an. Ich bin Bürger von einem neuen Ort. Und für den himmlischen Ort, für das himmlische Reich, wo ich jetzt dazugehöre, gelten neue Gesetzmäßigkeiten, neue Realitäten. Und ich komme eine neue Identität über. Und es kommen neue Perspektiven für mich. In diesem neuen Leben zu lernen, das ist nicht ganz einfach, das müssen wir einüben. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Und in diesem Prozess hier möchte ich euch heute ein bisschen mitnehmen, den Prozess, der nie aufhört und wo wir alle drin sind. Ein Stück ist es eine Spannung. Wir leben auf der Erde, sind aber Himmelsbürger. Das bringt Spannung, das merken wir immer wieder. Ich lebe da, ich erlebe vieles um mich herum, aber eigentlich bin ich nur zu Gast da. Der Himmel ist mein Zuhause, sagt die Bibel. Und Jesus hat gewusst um den Clinch. Er betet im Johannes, ich bitte dich Gott, nicht sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Ja, wir haben jetzt schon Bürgerrecht im Himmel bei Gott. Aber wir leben da in dieser Welt mit ihren Vorstellungen, mit ihren Gesetzmäßigkeiten, mit ihren Werten, mit ihrem Wissen. Aber eigentlich sind wir nur Gäste und Fremde. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Schauen wir einmal an, wie der Jeremia so etwas von dieser Spannung erlebt. Nehmen euch mit ins Leben von Jeremia. Wir befinden uns in der Zeit vom Untergang vom jüdischen Reich. 10 Stämme, 12 sind bereits von den Assyrern eingenommen. 2 Stämme, die befinden sich noch im Land. Der Jeremia, 650 v. Chr., Sohn von einem Priester, geboren Und eigentlich hätte er sollen Priester werden. Das ist so gewesen, man hat das übernommen, was der Vater war. Aber mit 20 Jahren ist er von Gott berufen worden, nicht zum Priester, sondern zum Prophet. Und dann hat Jeremia 40 Jahre gewirkt. Er hat unter gottesfürchtigen Männern wie den Josias gewirkt und aber auch Gott. Ihm hat man damals wenig oder gar keinen Glauben geschenkt. Der endgültige Untergang vom Reich, wo der Nebukadnezar zum dritten Mal gekommen ist auf Jerusalem, Jerusalem angegriffen hat, ist ja dann die Stadtmauer und der Tempel, ist alles zerstört worden. Und viele Menschen sind noch weggeführt worden. Jeremia, der hat zuerst noch in Jerusalem bleiben und später ist er nach Ägypten geschickt worden. Der Jeremia wieder zurück zu seinen Botschaften. Das hat ihm Mühe gemacht, das, was er von Gott hat gesehen. Er hat die Liebe zurückgezogen gelebt. Und er hat viel Leid, wie wir eben vorher gehört haben, erlebt. Und nicht umsonst hat er ja auch Klagelieder in der Bibel geschrieben. Und man sagt von ihm, dass er der weinende Prophet ist, der Prophet mit dem zerbrochenen Herzen. Also das ist ihm gar nicht gelegen. Das war nicht einer, der gern angestanden ist und gesagt hat, was Sache ist. Gottes Geschichte mit dem Jeremia, die hat aber nicht angefangen erst bei seiner Geburt oder Bekehrung. Gott hat bereits vor langer Zeit ihn als bei seiner Zeugung im Fokus gehabt und hat gewusst, den Plan habe ich mit dem Mann. Der Herr sagte zu Jeremia, noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Das hat Gott schon in das Leben eingelegt und er hat gewusst, das soll der Jeremia werden. Und genau gleich ist es bei uns. Gott hat für jeden von uns schon eine Bestimmung, einen Plan, eine Berufung. Und es geht darum, dass wir die Berufung, die Bestimmung kennenlernen, immer besser, wo Gott über unser Leben ausgesprochen hat. Und wir werden noch sehen, der Jeremia hat aber viele Aber gehabt und wir, nicht aus wunderschön, gesagt hast beim Anfang, wir haben wahrscheinlich auch sehr viel Aber, wenn es um unsere Berufung geht. Reaktion vom Jeremia. Ich wehrte ab. Ach du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin zu jung. Er hat Einwände. Und die Einwände, die sind nicht einmal falsch, die entsprechen der Realität. Es ist Realität, dass man damals mit 20 wirklich noch sehr jung war. Für so einen Auftrag mindestens. In Israel hat das Wort von der Alten gegolten. Wort von den Jungen hat kein Gewicht gehabt. Wie soll er bei den Priestern, bei den Menschen Gehör finden mit 20? Und er war ein eher introvertierter Mann, wo vielleicht auch nicht besonders sprachgewandt war. Wie soll er vor das Volk stehen und einem Volk Botschaften von Gott weitergeben? Er hat auch noch wenig Erfahrung gehabt. Also die Jeremia spricht da eine ganz reale Lage an. Es ist nicht irgendetwas, was er erfindet. Es ist die Realität. Es war eine Herausforderung für ihn. Und ich möchte euch fragen, wo steht ihr, vielleicht jetzt nicht gerade eine berufungsmässige Herausforderung, aber wo steht ihr heute Morgen vor einer Herausforderung? Vielleicht im Alltag, in eurem Beruf, daheim, in eurer Freizeit, in eurer Ehe. Es ist schön, wenn ihr heute während dieser Predigt euch die Herausforderung, die im Moment gerade bei euch ansteht, vor Augen haltet und versucht, das, was wir miteinander anschauen wollen, wie Gott mit dem Jeremia umgeht, auch auf euer Leben zu übertragen. Zurück zum Jeremia. Mit seiner Einschätzung, wie wir gesagt haben, hat er also recht gehabt. Das ist Realität. Aber, jetzt kommt mein Aber, für einen Himmelsbürger gibt's mehr als die Realität von dieser Welt. Als das, was wir sehen. Als das, was wir über uns glauben. Und das ist jetzt eben das Neue. Gott nimmt zwar am Jeremia seinen Widerspruch zur Kenntnis, aber er weist dann liebevoll die Einwände zurück. Es ist schön zu sehen, wie Gott nicht sagt, also Jeremia, du solltest es langsam wissen, sondern es ist liebevoll, begegnet er dem ängstlichen Mann und er weiss, was der für einen Zuspruch braucht. Und das ist so schön, er weiss auch, was ich für einen Zuspruch brauche, was wir für einen Zuspruch brauchen. Er sagt, der Herr antwortete mir, Jeremia, sag nicht, ich bin zu jung, geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Gott macht dem Mann geniale Zusagen, die auch für uns gelten. Ich bin mit dir, ich schütze dich. Und dann sagt er ihm noch, du hast Macht über Völker und Königreiche. Ich setze dich über Völker. Was für eine gewaltige Zusage. Du hast Macht über Völker. Du kannst auf eine gute Art das, was du musst, ausführen, ausführen. Du kannst den Auftrag, den du bekommen hast, auf eine gute Art ausleben. Ein weiteres Beispiel in der Bibel, wo Gott auch, was er zeigt, ist nicht nur der Jeremia gewesen, der aber gehabt hat. Ein anderes Beispiel, das mich immer wieder beeindruckt, ist die Geschichte vom Gideon. Der ist ja, hat auch einen Auftrag und einen verrückt brutal schweren Auftrag. Und dann, was macht der Gideon? Er versteckt sich vor seinen Landsleuten oder vor den Finden. Er hat Einwände und Angst vor dem wirklich gefährlichen Auftrag. Und ich denke immer wieder, oh, das kenne ich auch. Und dann kommt Gott, und dann heisst es, da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr mit dir, du streitbarer Held. Gott sieht weiter als der Gideon und spricht seine Realität in die Situation. Es ist eine verrückte Situation, aber er sagt, hey Gideon, in meinen Augen bist du schon ein Held. In meinen Augen bist du siegreich. Mit mir an der Seite kannst du siegreich sein, auch wenn es dir unmöglich erscheint. Du wirst siegreich sein, du bist ein Held, weil ich bei dir bin. Und so sehen wir immer wieder, Gott redet gute Worte ins Leben der Menschen und auch von uns, in unsere Situationen. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft und Hoffnung, heisst es im Hebräer. Voller Leben, Kraft und Hoffnung. Das ist das, was unser Gott uns will geben. Und das andere sind einfach die Realitäten von dieser Welt, aber es ist nicht seine. Gott spricht in beiden Fällen einem Mann Ermutigung ins Leben und sichert ihnen die Hilfe zu. Gott möchte sie mit guten Gaben und mit Kraft unterstützen. Und Gott möchte auch uns mit seinen guten Worten heute Morgen stärken für die Situation, die ihr vor Augen habt. Seine Worte haben schöpferische Kraft. Seine Worte können Neues schaffen. Wenn er in unser Leben einspricht, entsteht Neues. Das sehen wir im Hesekiel 37, wo die toten Knochen, wo da wieder Leben drin kommt. Und so möchte Gott in unsere Situationen Leben einsprechen, neues Leben. Im Jeremia 29, 11, ihr kennt den Vers, verspricht Gott Befreiung, Zukunft und Hoffnung. Und er verspricht das auch uns. Und wir kennen den Vers doch so gut. Aber ist es auch Realität in unserem Leben? Das ist die himmlische Realität, wo Gott mir und dir zukommen lassen will. Befreiung, Zukunft, Hoffnung. Und dann geht's das Gespräch zwischen Gott und dem Jeremia weiter. Der Herr sprach, was siehst du, Jeremia? Jeremia sagt, einen Mandelzweig, oder in gewissen Übersetzungen heisst es schön, ein Wacholderzweig. Du hast richtig gesehen, sagte der Herr, ich wache darüber, dass geschieht, was ich sage. Das Wort Mandelbaum, der Mandelbaum blüht übrigens als erster Baum im Frühling, klingt im Hebräischen ähnlich wie das Wort wachsam sein. Und darum wahrscheinlich auch die Übersetzung in den einen Bibelübersetzungen Wacholderbaum. Also es heisst wachsam sein oder der wach Same. Das ist spannend. Der Jeremia sieht einen Wacholderzweig oder eben einen Mandelzweig. Und Gott sagt damit, du hast recht gesehen, ich werde über mein Wort wachen. Und ich schaue, dass mein Wort ausgeführt wird, dass es nicht leere Worte sind. Vielleicht zu dem zwei Menschen, die später gelebt haben, sind nicht gerade Zeitzeuge, aber ihr kennt den Paul Gerhard, der hat im 30-jährigen Krieg Frau und Kind verloren und hat trotzdem können schreiben, Gott hält sein Wort mit Freuden. Zwar nicht immer so, wie wir es erwarten. Er hat das gemerkt, dass Gott über sein Wort wacht. Oder ein anderer Mann, der Dietrich Bonhoeffer meint, Gott erfüllt nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen. Es sind zwei Männer gewesen, die dem geglaubt haben, dass Gott über sein Wort wacht. Und Jesus selber sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und die Frage ist, glaube ich das, dass das in meinem Leben, nicht nur bei anderen, nicht nur vor 2000 Jahren, dass das in meinem Leben geschieht, das, was Gott verspricht. Und wie der Mandelzweig im Frühling sanft durchbricht, so werden Gottes Versprechen auch sanft durchbrechen und wahr werden. Oft sind sie nicht einfach da, ist es nicht gelöst, einfach. Aber sie kommen sanft, brechen sie durch. Gott sagt zu mir und zu dir, ich schaffe Neues. Erkennt ihr die kleinen Anfänge nicht? Und das ist etwas, wo ich mir so viel im Leben muss sagen. Du hast gesagt, du schaffst Neues, aber Gott, ich erkenne wirklich deine kleinen Anfänge noch nicht. Und das ist, glaube ich, Kunst, nicht zu warten, bis das Grosse, bis das Endziel da ist, sondern die kleinen Anfänge zu sehen und ihm Danke zu sagen. Ich möchte einen Schritt weitergehen. Möchte ich euch bitten, oder ich sage das auch mir immer wieder, nehmen wir unsere Worte unter die Lupe. Unsere Worte sind nicht nur das, was wir aussprechen, das ist auch das. Aber wir haben viele Worte in unseren Köpfen, unsere inneren Worte, unsere Gedanken. Denn es heisst, sie bestimmen unser Handeln. Habt ihr auch schon gemerkt, wir führen dauernd Selbstgespräche, innere Gespräche. Und die Gespräche, die dienen uns als Leitlinie. Die spornen uns an oder sie warnen uns. Und der innere Dialog, der basiert auf Erfahrungen aus der Vergangenheit. Und leider sind die inneren Selbstgespräche, wenn man das mal beobachtet, oft so kritisch. Wie kann mir das nur jetzt geschehen? Oder sie sind geprägt von entmutigenden Gedanken. Sie wird sicher wieder ausrufen oder es wird sicher wieder nicht genug gut sein. Das sind so negative Gedanken und Einreden. Und die sind oft auch die verursachen dann oft auch Schwierigkeiten. Dass etwas wirklich dann auch misslingt. Dass ich verstimmt bin, traurig bin, dass es mich abzieht. Und die negativen Einreden, die entsprechen nicht den Gesetzmäßigkeiten vom Reich von Gott. Die entsprechen nicht, meistens nicht dem, was Gott über mich, über eine Situation denkt. So wie Gott die Situation sieht, dem entsprechen sie nicht. Vielleicht entspricht es höchstens der Realität von dieser Welt. Wer mit dem Wort, das schaffe ich sowieso nicht, an eine Arbeit geht, der wird zögerlich, unsicher die Arbeit erledigen und vielleicht, wenn er muss servieren, stolpern. Jemand, der mit dem Versprechen an eine Arbeit geht, wo Gott geht, wo sagt, ich stärke dich, ich helfe dir, fass meine Hand, der geht anders an ein Projekt an, anders an eine Herausforderung. Es ist zentral, sagt die Bibel, welche Sätze wir denken, uns im Inneren vorsagen. Negative lähmen uns. Sie halten uns klein oder bei schlechter Laune. Und die sollen wir stoppen. Gedanken, Worte in meinem Inneren, sagt die Bibel auch, die haben Macht. Sie können Hoffnung zerstören oder aufbauen. Gute Gedanken. Sie können uns innerlich abdrucken oder sie können uns heilen. Sie können Verzweiflung oder Freude bringen. Die Bibel sagt, sie können Segen oder Fluch, Leben oder Tod bedeuten. In den Sprüchen 18,21. Das bedeutet jetzt nicht, dass wir Probleme oder Schwierigkeiten einfach unter den Teppich kehren sollen. Wir sollen sie ansprechen, aber mit einer Glaubenshaltung, mit Wort von der Hoffnung auf Veränderung anschauen. Und es ist interessant, nicht nur die Bibel weiss von dem Geheimnis, sondern auch die Psychologie sagt das Gleiche. Sie sagt, was du erwartest, was du denkst, was du aussprichst, dahin laufst du oft. Und es ist noch verrückt, wenn wir die Geschichte vom Volk Israel anschauen, nachdem die Botschafter zurückgekommen sind und gesagt haben, dem Land wachsen schöne Früchte, aber die Menschen sind recht gross. Da kommen sie Angst über und sagen, wären wir doch in Ägypten in der Wüste gestorben. Sie sehen, sie hören auf die Fake News, müsste ich fast sagen, auf die übertriebenen Mitteilungen. Sie glauben denen und sie sehen ein Stück der Realität, aber sie vertrauen nicht mehr dem, was Gott vorher gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, ihr werdet das Land hinein, es ist euer Land. Und sie laufen genau dort an, dass alle Menschen außer Kaleb und Josua sind nämlich wirklich in der Wüste umgekommen, so wie sie das gesagt haben, ach, wären wir doch in der Wüste gestorben. Weiter sagt die Psychologie auch, und die Bibel auch, darum, ich sage die beiden, die Einsicht aus der Psychologie, die ist nicht neu, die sagt schon die Bibel, was du über einen anderen auch noch denkst oder aussprichst, dahin wird er sich entwickeln. Und da habe ich mir schon überlegt, wie denke ich über meine Gemeinde? Wie denke ich über meinen Chef, über meinen Ehepartner? Da habe ich Veränderungspotenzial, merke ich. Und ich möchte euch das so klein nachher mit einem kleinen Filmausschnitt demonstrieren. Auf eindrückliche Art und Weise, ich weiss nicht, wer die Geschichte, der Weihnachtsfilm, es ist ein bisschen Schnulzen, Geschichte vom kleinen Lord kennt. Der kleine, verwahrloste Bub, der wächst bei seiner Mutter auf und hat einen reichen, mürrischen, gitzigen, wortkargen Grossvater. Ein Lord von einem riesigen Anwesen. Und eines Tages kommt es so weit, dass der Bub in die Obhut von dem Mann gestellt wird. Und die meisten Leute sagen dieser Mutter, wie kannst du nur zu dem Mann das Kind schicken, das und die sehen schwarz. Aber die Mutter von dem Bub und der Bub selber, sie sagt, Wort von der Liebe und von der Zuneigung spricht sie über dem Lord aus. Obwohl jeder weiss, dass er ein wahnsinniger Typ ist. Und ihr werdet es nachher sehen, wenn ihr ihn in dem Film seht. Aber es ist interessant zu sehen, wie sich der Mann dank diesen Wort, diesen Wohl, wollende Wort, den liebevollen Wort von dieser Mutter und von dem Sohn in eine Richtung entwickelt, wie es niemand sich hätte vorstellen können. Schauen wir kurz den Filmausschnitt an.
Es wird für ihn schwierig sein zu verstehen, warum wir von nun an getrennt leben müssen. Aber er wird es akzeptieren, wenn sein Großvater gütig und liebevoll ist. Und das wird er doch wohl sein, gütig und liebevoll, Mr. Havisham. Wenn du der Earl von Dorincourt bist, wirst du mutig und großherzig sein, nur um das Wohl der anderen besorgt. Jeder Mensch sollte mit seinem Leben die Welt ein ganz klein wenig besser machen.
Keiner in der ganzen Welt hat so ein gutes Herz wie du, Großvater. Das weiß ich bestimmt.
Ich bin kein Mensch zum Gernhaben. Doch er vermag mich gern zu haben.
Lord Fauntleroy.
Mir gefällt der Ausschnitt, wo der Bub sagt, ich weiss, Großvater, keiner hat so ein gutes Herz wie du. Jeder würde etwas anderes sagen, aber der spricht, er glaubt etwas anderes, er glaubt wahrscheinlich schon daran, dass das Herz dem Großvater, oder er sieht ihn so. Er hat gute Gedanken über ihn. Und ich finde, das demonstriert schön, wie, was für einen Einfluss das es hat. Und der Großvater hat das gemerkt. Und wenn man den ganzen Film schaut, wie der nachher anfängt zu shooten mit dem Bub und wie der sagt, der hat mich gern, der hat das gespürt. Dass die Mutter auch den Bub gelernt hat, hat gute Gedanken. Wir würden sagen, denk Gottes Gedanken über einen anderen. Genau. Über den Film kann man sich sonst streiten, aber mir gefällt die Szene. Was bedeutet das jetzt für unsere Praxis? Jeremia kommt noch mehr Worte über bei seiner Berufung. Es heisst nämlich dort, Gott sagt zu ihm, reise aus, zerstöre, vernichte und baue auf, pflanze an. Der Jeremia muss falsche Prophetien und Glaubensvorstellungen vernichten im Volk und Gottes Wort verkünden. Und auch wir als Himmelsbürger sollen ermutigende Worte, Gedanken aussprechen. Und wir sollen Gedanken vom Minderwert, entmutigende Worte, Worte von der Bitterkeit, vom Unglauben ausreissen. Zuerst einmal bei uns, aber auch dann bei anderen, wenn sie so Worte aussprechen. Denn die schlechten Worte sind nicht von Gott, die sind vom Wind. Schick die Gedanken, wenn sie dir kommen, oder wenn sie in Gespräche kommen, schick sie weg und ersetz die Worte durch Gottes Wort, durch die neue Wahrheit, durch die Wahrheit von uns Himmelsbürger. Und dann wird Kraft und Leben in Leben, in Beziehungen, in Gemeinschaften hinkommen. Gott sagt im Jesaja, wenn der Regen vom Himmel fällt, kehrt er nicht wieder dorthin zurück, ohne dass er etwas bewirkt. Genauso ist es mit dem Wort. Es kehrt nicht unverrichteter Dinge zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und führt aus, was ich ihm auftrage. Gottes Wort hat Wirkung, ihr lieben Leute. Wir kennen so viel in unseren Köpfen. Ich kenne so viel Bibelvers. Aber die Bibelvers sollen wir leben, die sollen wir aussprechen, die haben Wirkung. Und wie wir es vorher schon gesagt haben, Gott will so viel mehr als das, was uns, was wir vielleicht da jetzt haben oder was die Leute uns wollen weismachen, dass es Realität ist. Gott will Gutes, Gott will Befreiung, egal was es ist. Gott will dir Mut geben, Hoffnung geben, er will neu anfangen, er schafft Neues. Frag dich bei Schwierigkeiten, was ist das Beste, was geschehen könnte? Was sagt die Bibel dazu? Welche Versprechen macht Gott mir da dazu, zu dieser Situation? Und dann proklamier die Worte. Bet, sprich es aus über die Gemeinde. Überleg dir, was sagt Gott zu der Gemeinde? Und stell das über dein Denken, wenn du vielleicht gefrustet bist über Sachen in der Gemeinde. Proklamier die Worte, sprich sie immer wieder aus. Bett über deinem Kind, was die Bibel sagt. Deinem Alltag. Ich bin das, was Gottes Wort sagt. Und ich kann tun, was Gottes Wort sagt. Und wir werden uns dort hinbewegen. Das, was Gottes Wort sagt. Versuch immer weniger, dich von deinen Nachbarn, von dem, was man so sagt, beeinflussen zu lassen, sondern immer mehr vom Wort von Gott. Das ist nicht einfach, das ist eine Spannung. Wo ich am Anfang schon gesagt habe, wir leben auf dieser Erde, wir hören die Realitäten, wir hören Radio, Fernsehen, wir sehen, was Realität ist. Aber als Himmelsbürger dürfen wir nicht da stehen bleiben. Es gelten für uns jetzt, heute, neue Gesetzmäßigkeiten, neue Realitäten, die vielleicht noch nicht sichtbar sind. Da setzt der Glauben ein. Was ist der Glaube? Es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Der Glaube bleibt nicht bei dem, was man sieht, sondern er vertraut Gottes Wort, auch wenn die Realität noch anders aussieht. Die himmlische Realität noch nicht existent ist. Und der Kaleb und der Josua, die haben das gemacht. Die haben gesagt, wir können es reinnehmen, Gott hat uns das Land versprochen, er hat es gesagt. Und die sind reingekommen, die beiden. Ein Beispiel, noch ein paar Beispiele dazu. Die meisten von euch kennen die Zusage von Gott, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein. Das kennen wir. Und auch ich glaube das. Wenn ihr mich würdet fragen, oder wenn ich jetzt würde fragen, wer von euch glaubt das, würdet ihr wahrscheinlich alle sagen, doch, das glauben wir. Aber ich merke, bei mir stecke ich dann in einer Schwierigkeit, in einer unmöglichen Situation, in der ich keinen Ausweg sehe, keine Möglichkeit sehe, die Realität noch anders aussehe. Halte ich dann an dem Versprechen? Stimme ich diesen Gedanken überein? Bete ich so? Versuche ich, meine Gedanken in die Richtung zu lenken? Jawohl, ich weiss, dir ist alles möglich und ich will immer mehr auf den Weg kommen, wo ich das glaube und ich will das immer mehr aussprechen und den anderen Gedanken, die sagen, es ist hoffnungslos, es ist sinnlos, immer weniger Raum geben. Sagt am Find, wo es lang geht, was Sache ist. Ihr seid Himmelsbürger, was ihr glaubt. Und wir brauchen da auch einander als Gemeinde. Etwa die haben wir selber den Glauben nicht mehr. Und dann ist es wichtig, dass uns andere zusprechen, dass uns andere Worte aus der Bibel zusprechen und uns Mut machen. Oder wenn dich jemand bittet, dass du mit ihm betest, dann überleg dir, was sagt die Bibel dazu. Und betet die Worte von Gott in die Situationen ein. Betet neue Realitäten ins Leben vom anderen ein. Und sind geduldig selber und auch mit anderen. Es braucht Zeit. Bis wir unsere Ansichten, bis wir uns gelöst haben von unseren Ansichten, braucht es Zeit, bis wir die neuen Glaubenserfahrungen wirklich, bis sie uns prägen. Und ich bin gespannt, was alles noch vorkommt, wenn wir dem Wort mehr Raum geben, auch in unseren Gedanken. Noch zwei Beispiele aus meinem eigenen Erleben. Ich hatte mal vor 3 Jahren einen Skiunfall und nachher hatte ich ein körperliches Problem. Und die Reaktionen auch in meinem christlichen Umfeld waren oft so, ja, jetzt kommst du halt ins Alter, in dem so Sachen normal sind. Und ich habe das angefangen zu glauben und auch fast schon zu erwarten beim nächsten Mal Skifahren und so. Und irgendwann musste ich sagen, halt, stopp. Jetzt will ich schauen, was ist die Realität der Bibel? Was verspricht Gott? Was ist Realität von ihm? Ich will forschen. Die Bibel sagt zwar, habe ich dann herausgefunden, unsere Lebenskräfte werden aufgezehrt werden. Aber ich habe auch Verheißungen gefunden. Im Psalm 92 heißt es zum Beispiel, wer Gott liebt, gleicht einer immergrünen Palme. Noch im hohen Alter wird er Frucht tragen. Immer ist er kraftvoll und frisch. Ist das nicht etwas anderes, als dass mir die Leute um mich herum sagen, jetzt kommst du halt in das Alter. Es ist ja so, wir sind nicht mehr wie 20 ist unser Körper. Aber die Bibel hat so ermutigende Sachen. Und ich habe angefangen zu sagen, wow, wenn ich so eine immergrüne Palme bin und noch im hohen Alter Frucht kann tragen, ist gut. Etwas anderes, was immer wieder da war, ist der Ausspruch über die Sandwichkind. Auch in der Gemeinde, ja, ist halt ein Sandwichkind, wenn man irgendetwas erzählt hat. Man weiss, dass das schwierig ist, wenn man ein Kind ist, das in der Mitte von 2 anderen ist. Das ist eine Realität. Aber, gehen wir in die Bibel schauen. Sagt Gott je irgendetwas, dass die Sandwich-Kinder eine schlechtere Position haben? Er sagt, ihr seid wunderbar geschaffen, das Sandwich-Kind ist das Fleisch im Sandwich, ist das Gehlen im Ei, ist, in der Creme schnitten die Creme. Also, fangen wir an. Zu schauen und hören wir nicht auf die Sprüche, die auch uns in der christlichen Gemeinde geboten werden. Gott hat eine andere Realität und fangen wir das an, über diesen mittleren Kind aussprechen. Damit wir immer gezielter als Himmelsbürger reagieren können, ist es wichtig, das Wort von Gott aufzunehmen, uns in Herzen zu nehmen und dem Glauben zu schenken. Mein Sohn, meine Tochter, Achte auf meine Worte, präge sie dir ein, damit du sie in Herz und Sinn behältst. Sie geben dir ein erfülltes Leben und erhalten dich gesund. Hört ihr das? Wort von Gott, erhaltet uns gesund. Mehr als alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Nehmen wir unsere Gedanken ein bisschen unter die Lupe in der nächsten Zeit. Entscheide dich täglich, willst du nur bei den realen Fakten bleiben? Oder willst du Gottes Wort noch mehr vertrauen? Darf die himmlische Dimension dein Denken immer mehr prägen? Wir wollen die Realität nicht verleugnen, aber wir wollen mehr sehen. Wir dürfen die Dimension von Gott im Auge behalten. Und das hat der Elisa, seinem Diener, auch so schön gesagt, wo das grosse, findliche Heer angerückt ist. Er sagt, lass dir keine Angst einjagen, auf unserer Seite sind mehr als bei ihnen. Und genau das dürfen wir uns auch sagen. Wir haben den Stärkeren an unserer Seite. Auf unserer Seite sind mehr als das, was wir jetzt da sehen. Wir haben Jesus, den Siegesheld, auf unserer Seite. Dem alle Macht und Möglichkeiten gehören. Sagen wir uns das, wenn Schwierigkeiten im Anmarsch sind. Und zum Schluss nochmal zurück zum Jeremia. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte, ich lege meine Worte in deinen Mund. Jeremia kommt Wort von Gott über, wo er treu an die Menschen weitergeben muss. Und es ist mein Wunsch, dass Gott mir und dir euch als Gemeinde seine Gedanken, seine Worte ins Maul legt. Worte, die euch zuerst heilend berühren, aber die ihr auch weitergeben könnt. Eurem Ehepartner, euren Kind, euren Nachbarn, auch den unangenehmen Menschen, dass ihr die heilenden Worte könnt weitergeben könnt. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr so Worte überkommt, jeder Einzelne und ihr als Gemeinde, die ihr auch weitergeben dürft.
Amen.